SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Laura Koppenhöfer, guten Abend. Hilft eine strengere Altersgrenze bei Social Media, Kinder und Jugendliche vor den mittlerweile gut erforschten Gefahren zu schützen? Seit Monaten, vor allem seit Australien mit einem Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige vorgelegt hat, wird auch in Deutschland darüber diskutiert. Familienministerin Prien hat sich jetzt für ein Verbot für unter 13-Jährige ausgesprochen, das auch kontrolliert werden und europaweit einheitlich sein soll. Die Expertenkommission, die Prien eingesetzt hat, ist sich beim Thema Altersbeschränkung nicht einig geworden. Birte Sönnigsen fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Expertenkommission gibt 56 Empfehlungen ab, wie Kinder und Jugendliche im Netz besser geschützt werden können. Dazu gehört, dass Anbieter wie TikTok, YouTube oder Instagram verpflichtet werden sollen, ihre Angebote altersgerecht zu gestalten. Accounts für Jugendliche müssten anders aussehen und funktionieren als Accounts für Erwachsene, betonen die Fachleute. Keine klare Empfehlung gibt die Kommission in der Frage ab, ob es eine Altersbeschränkung für Social-Media-Angebote geben soll. Die Kommission schlägt zwei Varianten vor. Bei der ersten Variante soll Social Media grundsätzlich erst ab 13 Jahren erlaubt werden. Je nach Alter sollen dann unterschiedliche Funktionen freigegeben werden können. Die zweite Variante sieht vor, dass es gar keine einheitliche Altersgrenze gibt. Funktionen sollen auf bestimmte Altersgruppen beschränkt werden. Etwa Livestreams oder Endless Scrolling soll erst ab einem bestimmten Alter erlaubt sein.
Die Tat, um die es seit heute vor dem Landgericht Zweibrücken geht, macht auch Monate später noch immer fassungslos. Anfang Februar hat ein Fahrgast in einem Regionalzug bei Landstuhl bei der Ticketkontrolle so heftig auf den Zugbegleiter eingeschlagen, dass Serkan Çalar kurz darauf starb. Der Angeklagte und auch geständige damalige Fahrgast steht also seit heute vor Gericht, wo es gleich zu Beginn sehr emotional wurde, wie SWR-Reporterin Alexandra Dietz uns geschildert hat.
Die Aussage vom Vater und auch vom Bruder des getöteten Serkan Çalar sind ja heute auch schon vorgetragen worden. Das ist sehr unter die Haut gegangen. Beide sind wirklich völlig am Ende. Sie haben auch geschildert, wie schrecklich der Tattag für sie war. Der Vater von Serkan hatte dann ja auch noch einen Herzinfarkt. Und als dann im Gericht das Video aus dem Zug gezeigt wurde, da sind ganz viele Familienangehörige auch einfach aus dem Sitzungssaal am Landgericht Zweibrücken rausgegangen, weil sie diese ganze Grausamkeit überhaupt nicht mehr mit ansehen konnten, also was da passiert ist. Also man konnte im Video, muss man verstehen, sehen, aber nicht hören, was passiert ist. Also Serkan Çalar war als Zugbegleiter unterwegs, hat Tickets kontrolliert, alles war sehr entspannt und ruhig. Und beim Angeklagten hat er dann angehalten, es gab aber kein Ticket. Und dann hat man eben in der Szene gesehen, wie er den Mann des Zuges verwiesen hat und eben auf die Tür zeigen wollte und sagt, hier raus, du hast kein Ticket, kein gültiges Ticket, also Zug bitte verlassen. Und laut Nebenklage soll dann ja der Angeklagte gesagt haben, don't touch me, I'm a fighter, I'm a boxer. Und dann kamen wirklich ganz plötzlich unvermittelt mehrere harte Schläge ins Gesicht des Opfers vom Angeklagten. Und dann ist er zu Boden gegangen. Und er lag dann auch erstmal da eine einige Zeit. Also es wirkte sehr lange, bis jemand zur Hilfe kam. Und das hat eben die Familienangehörigen sehr geschockt. Und es war auch wirklich schwer zu ertragen, denn diese Schwere im Raum. Viele haben dann auch nochmal Fotos des Getöteten hochgehalten und die hoffen alle auf eine gerechte Strafe.
Keine Verletzten, soweit bekannt, dafür unzählige gestrandete Reisende gab es durch den gestrigen Vorfall bei der Bahn. Eine deutschlandweite Störung des digitalen Funksystems hatte spätabends für 2 Stunden Stillstand gesorgt. Laut Bahn war der Tausch einer technischen Komponente schuld, der planmäßig gestartet war und dann offenbar gründlichst in die Hose ging. Immerhin, das Problem scheint rein technisch entstanden zu sein, unglücklich genug, aber dass ein Cyberangriff, ein Sabotageakt dahinter steckt, das scheint sehr unwahrscheinlich. Warum, hat der IT-Experte Lukas Iflender heute in SWR aktuell erklärt. Er lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden und engagiert sich auch beim Fahrgastverband ProBahn.
Wenn jemand in dieses Netzwerk reinkäme, dann braucht er auch keinen Zeitpunkt mehr, um da entsprechend Schaden anzurichten, weil wir reden, wie gesagt, über sehr alte Technik. Die meisten Sachen sind nur doppelt vorhanden. Also wenn ein Hacker die Kompetenz hätte, könnte der seinen Schaden auswirken lassen, ohne dass er jetzt einen Wartungszeitpunkt braucht.
Wegen eines konkreten Sabotageverdachts hat die Bundesanwaltschaft heute Räume in Berlin und Frankfurt durchsuchen lassen. Dabei geht es um einen Fall rund um die Deutschland-Tochter des russischen Energiekonzerns Gazprom. Mit Hilfe von Gazprom Germania sei, so der Vorwurf, versucht worden, die Gasversorgung in Deutschland anzugreifen. Der Vorwurf ist allerdings schon Jahre alt. Warum dann heute die Durchsuchungen? Das erklärt ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt.
Das Bundeswirtschaftsministerium griff damals ein und verhinderte eine mögliche Einflussnahme durch, so sah es die Bundesregierung, russische Strohmänner. Doch nicht nur das Wirtschaftsministerium, auch der Generalbundesanwalt interessierte sich für den Vorgang. Seine These lautete, der damals geplante Kauf zielt tatsächlich auf die deutschen Gasspeicher und könnte deshalb der Versuch einer verfassungsfeindlichen Sabotage gewesen sein. Im Zentrum steht ein Mann und eine nicht tatverdächtige Frau. Beide sind Russen. Die Aktion dient zur Aufklärung des Sachverhaltes, heißt es aus Ermittlungskreisen. Festnahmen hat es nicht gegeben. Der 51-jährige Mann soll sich derzeit auch nicht in Deutschland aufhalten.
Weil die Gefahr solcher Cyberattacken größer wird und damit Cybersicherheit immer wichtiger, haben sich heute dazu Fachleute aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und von Sicherheitsbehörden beraten. Eingeladen nach Potsdam hat das Hasso-Plattner-Institut. Dort ist Christian Dörr, Fachbereichsleiter für Cybersicherheit, und hat in SWR aktuell betont, wie groß das Risiko selbst für kleine Unternehmen mittlerweile ist.
Cyberangriffe auf Unternehmen, auf Rechenzentren, auf zentrale Knoten, wo dann die Angreifer entweder sabotieren oder dort eindringen, zum Beispiel Daten stehlen und dann ein Unternehmen erpressen oder diese Daten anderweitig für ihre eigene Wirtschaft verwerten. Das ist eine der Hauptbedrohungen, gerade für die deutsche Wirtschaft. Es werden unfassbare Millionenbeträge dort von Unternehmen erpresst und es kann an jeden treffen. Also der Punkt, ich bin klein genug und deswegen bin ich nicht auf dem Radar, das ist ein Mythos, der schon lange abgeräumt worden ist von den Kriminellen, weil die natürlich schon seit vielen, vielen Jahren auf Automatisierung setzen. Das heißt, die schießen einfach mit einer Schrotflinte ins Internet und gucken, wo es hängen bleibt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil diese Unternehmen sehr, sehr unvorbereitet sind, damit umzugehen.
Fokus Südwest.
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Renningen vor knapp einer Woche hat die Polizei neue Details mitgeteilt. So sei durch die Obduktion jetzt klar, dass es sich bei dem toten Baby tatsächlich um den vermisst gemeldeten 3 Monate alten Säugling handelt. Mehr von Luisa Bleich.
Hinweise auf eine Entführung hat die Polizei nach eigenen Angaben nicht gefunden. Vielmehr ermittelt sie jetzt gegen die Mutter des toten Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Sie werde verdächtigt, das tote Baby mutmaßlich selbst im Bereich des Rankbachs am Ortsrand von Renningen abgelegt zu haben. Die Suche nach dem Säugling und der Fund der Babyleiche hatten vergangene Woche für viel Aufsehen gesorgt. Polizei und Rettungskräfte aus ganz Baden-Württemberg hatten mit über 40 Suchhunden sowie Drohnen mit Wärmebildkameras und einem Hubschrauber nach dem 3 Monate alten Kind gesucht.
In der Pfalz leidet der Gemüseanbau unter, na was wohl, der Hitze. Zum Beispiel gehen Zucchini-Jungpflanzen gerade reihenweise ein oder können gar nicht erst gepflanzt werden. Noch halbwegs Hitze verschont war die Spargelernte, die geht traditionell mit dem heutigen Johannistag zu Ende. Das ist aber nur ein Stichtag, tatsächlich variiert der Zeitraum natürlich. Dieses Jahr ging es schon früher los und auch schon etwas früher zu Ende. SWR-Reporter Tim Seinisch hat mit Spargelbauern aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz gesprochen.
Die Natur halte sich schon länger nicht mehr an den 24. Juni als Ende der Spargelsaison. Sina Müller vom gleichnamigen Obstgut in Neuwied hat mir erzählt, dass sie schon 2 Wochen früher als sonst Spargel geerntet hat und deswegen auch früher wieder aufgehört hat. Zugesetzt haben dem Spargel demnach dieses Jahr die Temperaturschwankungen. Insgesamt seien Menge und Qualität aber gut gewesen. Landwirt Gregor Adams aus Polch hat auch schon vergangene Woche aufgehört, Spargel zu ernten. Die Pflanzen hätten stärker ausgetrieben als sonst. Die Preise seien insgesamt stabil geblieben. Das könnte sich laut Marco Weber, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes, aber schon im kommenden Jahr ändern, weil der Mindestlohn weiter steigt.
Die gute Nachricht
ist, dass es neben allen Kosten, Gesundheitsrisiken, Umweltschäden und Unannehmlichkeiten natürlich auch verdiente Profiteure der Hitzewelle gibt. Der Getränkehersteller Park und Bellheimer in der Südpfalz ist einer davon und verkauft bis zu 5000 Kästen Sprudelwasser pro Tag. Ab einer gewissen Temperaturgrenze schlägt Wasserbier. Das ist ein eindeutiger Erfahrungswert, sagt der technische Leiter Thorsten Schmidt.
Wir sagen, ab 30 Grad ist Mineralwasserwetter und dann schießen die Abverkäufe beim Mineralwasser durch die Decke. Und im Vergleich zum Bier, das natürlich, je heißer es wird, dann auch bis zu einem gewissen Punkt getrunken wird. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo auch ein Biertrinker dann noch ein Glas Mineralwasser mit dazu nimmt, einfach um nicht zu dehydrieren bei den Temperaturen.
Oder man trinkt eben alkoholfreies Bier. Auch ein sehr feines Feierabendgetränk. In jedem Fall bleiben Sie hydriert. Prost!
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.